Hallo liebe Studis!
Hier kommt die erste Podcast-Folge zur Algebra-Vorlesung. Heute ist es ein bisschen aufwendiger logistisch als sonst. Ich blende die Musik jetzt aus, so wie ich das immer mache. Aber sonst sitze ich dann einfach hier und quatsche. Das mache ich nicht. Ich stehe jetzt auf, laufe an meinen Tisch rum und setze mich zu Imke. Heute bin ich nämlich nicht alleine, sondern ich habe Imke Tobok zur Gast. Die Chefübungsleiterin und meine rechte Hand in der Algebra. Toll, dass du da bist, Imke. Danke fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung und hallo, liebe Studis.
So, jetzt wissen Sie also, was auf Sie zukommt. Wir reden ein bisschen über die Vorlesung Algebra. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich dachte, dass ich Ihnen einfach mal auch eine andere Perspektive anbiete. Nicht immer nur meine. Meine Meinung zu vielen Dingen hören Sie ja noch oft genug. Sondern ich lasse auch mal Imke Tobok zu Wort kommen, die schon oft mit mir zusammen Vorlesungen hier an der Uni gestaltet hat und mich da unterstützt hat. Und wir beide wollen so ein bisschen darüber sprechen, was unser Blick auf die Algebra ist, was ist wichtig für sie, worauf sollte man achten, was sind unsere Lieblingsthemen, also was halt. Und ich steige sofort ein mit der Frage an Imke Tobok: Was sind denn eigentlich deine Lieblingsthemen in der Algebra?
Gegenfrage, welche sind es nicht?
Welche sind es nicht? Okay, du darfst auch sagen, welche du am wenigsten magst und ich verspreche, dass ich es nicht persönlich nehme.
Nein, ich habe mir darüber jetzt wirklich ein bisschen Gedanken gemacht und meine Antwort, wenn ich jetzt wirklich mal auf den Zettel von der Algebra gucke und sehe, was es für Themen gibt, dann ist es 3, 6, 10.
Also 3, 6, 10. Okay, Moment, bei 3 steht Ringe und Ideale, bei 6 steht Körper und bei 10?
Gruppen, natürlich.
Ah, das sind deine drei Lieblingsthemen.
Ja, also okay. Gruppen, natürlich.
Ja, Gruppen, klar, ist auch eins meiner Lieblingsthemen, müssen wir nicht drüber reden. Und ja. Die anderen beiden, warum magst du die?
Also, das Thema Körper mag ich eigentlich aus einem ähnlichen Grund wie Gruppen, weil das halt in der Algebra so eine Art Trailer für die richtige Theorie ist, die dann irgendwann kommt.
Ah.
Also bei der Gruppentheorie ist es natürlich das erste Mal, dass man überhaupt mal richtig eine Gruppe kennenlernt. Man lernt ja die symmetrischen Gruppen ein bisschen besser kennen, lernt mit denen zu rechnen und merkt eigentlich, dass auch wenn man alle Elemente kennt, man die Gruppen doch noch nicht so gut versteht.
Ja.
Das gibt einem so einen Einblick dann in die Gruppentheorie. Und man merkt dann halt auch so, ja, jetzt muss ich bessere Konzepte haben.
Ja. Ja,
und durch den Satz von Sylow kriegt man dann ja auch.
Genau, es wird dann sehr viel, es wird sehr viel abstrakter, sehr, sehr schnell. Man lernt auch viele Gruppen neu kennen. Man hat auf einmal viel mehr Beispiele zur Verfügung. Ja, das ist auf jeden Fall so. Was fasziniert dich am Thema Ringe?
Ich mag dieses Thema einfach. Also ich weiß nicht, also dadurch, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen abstrakter auch ist, also man lernt ja Ringe kennen und man kennt dann immer als Beispiel natürlich Z.
Z oder irgendein Polynomring.
Ja, aber das sind halt sehr konkrete und denkt sich, wie ist denn das, wenn ich jetzt so überhaupt eigentlich gar nichts über einen Ring weiß? Wie kann ich denn dann überhaupt versuchen, diesen Ring zu verstehen?
Ja, und dann ein Problem ist vielleicht auch, dass die Ringe, die die Leute in der linearen Algebra kennenlernen, sehr speziell sind und dass man auf die Idee kommen könnte, dass alle Ringe sich so verhalten. Ja. Und dabei sind, wie wir wissen, Ringe extrem seltsam und da passieren sehr komische Sachen.
Und ich mag einfach gerne auch algebraische Strukturen dadurch verstehen, dass ich Teilstrukturen davon besser verstehe. Mhm. Und gerade dann dieser Zusammenhang mit den Idealen, das gefällt mir.
Ja, das gefällt mir auch sehr. Vor allem werden wir ja Primideale und maximale Ideale studieren und dann die entsprechenden Faktorstrukturen. Und darüber kriegen wir einen Zusammenhang zu Primzahlen, Primelementen, irreduziblen Elementen. Und das ist dann die Brücke zu dem, was, wenn ich mich jetzt vorsichtig ausdrücke, ein bisschen parallel zur Primfaktorzerlegung in Z läuft.
Ja,
dass man also auf einmal versteht, was da los ist und was das Besondere ist.
Ich sag nur, teilen heißt umfassen.
Teilen heißt umfassen, ja. Das werde ich feiern in der Vorlesung. Liebe Studis, freuen Sie sich schon auf teilen heißt umfassen. Okay, dann haben wir jetzt also die Lieblingsthemen. Und ja, du darfst auch noch sagen, welche Themen du nicht so gerne magst und warum.
Ich bin nicht so der Fan von der Zahlentheorie.
Kannst du erklären, warum du die nicht so magst?
Ja, das liegt daran, weil man da halt so viel konkret auch rechnet.
Mhm.
Und ich verrechne mich halt gerne mal und muss mich beim Rechnen halt sehr konzentrieren. Und wenn es halt ganz konkret wirklich ans Ausrechnen von Dingen geht und man nicht irgendwie einfach einen Satz noch im Hintergrund hat, der einen so ein bisschen sagt, so, ja, das müsste eigentlich rauskommen, dann fällt bei mir irgendwann die Intuition auch weg.
Ja, und irgendwann ist auch die Frage, warum macht man das? Ist es eigentlich spannend? Denn wenn dahinter kein Konzept steht, das man irgendwie verstehen möchte, dann ist ja auch die Frage, warum rechnet man da jetzt gerade irgendwas aus?
Stimmt, dann ist auch die Frage, kann ein Computer das nicht eigentlich viel besser als ich?
Genau, und bei Zahlentheorie, bei Primzahlen, Primzahltests kommen wir ja auch genau in diese Gefilde. Lustigerweise ist es so, dass viele Studis Zahlentheorie besonders gerne mögen. Und ich glaube, dass einer der Gründe ist, dass es ein bisschen entspannt ist, nachdem man vorher relativ schwierige, abstrakte Themen hatte. Und dann hat man so das Gefühl, ja, okay, das ist konkret, da stehen Zahlen, ich kann da irgendwas rechnen. Ich persönlich mag auch einige Themen der Zahlentheorie wirklich gerne. Es wird dann irgendwann wieder schwieriger und dann fängt man an zu verstehen, warum das Rechnen mit ganzen Zahlen zum Beispiel so besonders ist. Und diese besondere Rolle der Primzahlen, die kriegt dann nochmal eine andere Färbung. Jedenfalls erlebe ich das so in der Vorlesung. Allein sowas wie, dass man anfängt, Teilbarkeitsregeln zu verstehen. Die hat man irgendwann mal als Regeln gelernt, aber man weiß nicht, warum sie funktionieren. Dann kann man auf einmal gucken, was läuft da eigentlich, warum geht das, warum funktioniert das und kann ich mir auch selber noch neue Teilbarkeitsregeln ausdenken.
Ja, und man lernt, dass es auch in den ganzen Zahlen gar nicht so einfach ist, manchmal zu rechnen. Ja. Also ich meine, es gibt ja Gleichungen, die kann man gar nicht lösen.
Genau. Und ein Thema der Vorlesung wird sein, sich Strategien zu überlegen, und zwar mathematisch fundierte Strategien, um zu erkennen, ob Gleichungen lösbar sind und um das auch schnell zu erkennen, sodass man eben nicht erst ganz viel ausprobieren muss. Liebe Studis, darauf dürfen Sie sich freuen. Jetzt möchte ich darüber sprechen, worauf die Studis sich jetzt einstellen müssen. Bei der Algebra-Vorlesung ist es ja so, dass man die Idee haben könnte, naja, lineare Algebra habe ich gehört und Algebra ist jetzt halt noch ein bisschen erwachsener und man macht halt noch schwierigere Sachen. In Wirklichkeit ist es aber ja so, dass die gar nicht so stark auf der linearen Algebra aufbaut, wie man denkt. Was ist deine Sicht darauf? Worauf müssen Studis sich jetzt einstellen? Was ist anders? Was ist so ähnlich wie in der linearen Algebra?
Also ich würde auch erstmal sagen, dass Algebra eigentlich eine komplett andere Vorlesung ist als die lineare Algebra. Auch wenn das Wort Algebra in beiden Vorlesungen drin vorkommt.
Ja.
Aber während man in der linearen Algebra noch relativ häufig einfach irgendwelche Verfahren gelernt hat, um algorithmisch irgendwelche Sachen auszurechnen, ist es in der Algebra weniger.
Ja,
und es ist auch viel wesentlicher einfach, man muss Konzepte lernen, mehr von den Dingen. Also wir wollen halt wirklich die Objekte, die wir studieren, verstehen. Man könnte sagen, ja, das haben wir in der linearen Algebra auch gemacht. Da haben wir halt einen Vektorraum studiert und wir haben halt versucht, den Vektorraum richtig zu verstehen.
Ja.
Das Problem ist halt, dass wir jetzt in der Algebra Strukturen verstehen wollen, die keine Basis haben.
Ja, ganz genau. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ganz viel von dem, was wir in der linearen Algebra gemacht haben, beruhte darauf, dass die Strukturen, die wir betrachtet haben, irgendwie aufgrund einer endlichen Menge verstanden werden konnten. Man hatte da so eine endliche Basis, ein endliches Erzeugnissystem und konnte dann ganz viel auf endliche Strukturen zurückführen. Dieses ganze Matrizenzeug. Eine Matrix ist so eine endlich große Tafel, da steht irgendwas drin. Aber man macht Aussagen über einen Vektorraum mit unendlich vielen Vektoren drin. Das ist ja schon irgendwie witzig, dass das geht. Und ja, ich finde, du hast da was Wichtiges gesagt. In der Algebra geht ganz viel von diesen Ideen verloren, weil man so ein Konzept wie Basis eben allgemein nicht hat und weil man sich deswegen andere Konzepte überlegen muss. Man muss andere Ideen haben, wie man Ringe zum Beispiel verstehen kann. Ja, ich denke, dass noch wichtig ist, dass so ein generelles Verständnis für algebraische Strukturen tatsächlich aus der linearen Algebra kommt. Vor allem das Konzept von Homomorphismen, also von strukturerhaltenen Abbildungen. Aber es gibt auch ein paar Themen, für die man die lineare Algebra gar nicht braucht. Was fällt dir da ein? Was für Themen haben wir in der Algebra, wo man im Prinzip die lineare Algebra überhaupt nicht als Voraussetzung braucht?
Also ich würde sagen, in der Zahlentheorie kommt das, glaube ich, relativ wenig. Also wüsste ich jetzt spontan nicht, wo man lineare Algebra braucht.
Genau, da braucht man das, was vorher in der Algebra war, aber lineare Algebra eigentlich nicht. Ich meine, klar, man muss wissen, was eine Gruppe ist, aber ansonsten finde ich, dass man da auch so gut wie nichts aus der linearen Algebra braucht.
Ja, und wenn ich jetzt an die Polynomringe denke, okay, wir haben Polynome schon mal in der linearen Algebra betrachtet.
Ja.
Aber das wird in der Algebra ja noch eigentlich nochmal von neuem wieder gemacht. Und dann
ja, es wird neu aufgerollt und wir gucken uns ja Ringe allgemeiner an. Spannend ist vielleicht, und das überlege ich mir auch immer vorher, warum ich das so mache, wir müssen uns in der Algebra jetzt halt nicht nochmal mit der Frage beschäftigen, warum Polynomringe existieren, sondern das haben wir tatsächlich in der linearen Algebra schon erledigt und wir haben auch ein paar Eigenschaften uns schon angeguckt. Ein wesentlicher Unterschied wird sein, dass wir in der Algebra-Vorlesung Polynomringe betrachten, bei denen die Koeffizienten eben nicht aus einem Körper kommen müssen, sondern die können auch einfach aus einem Ring kommen und schon wird die ganze Sache wesentlich interessanter. Generell muss ich einfach sagen, Ringe finde ich faszinierend. Ich würde da, glaube ich, nicht forschen wollen. Ich mag Gruppen. Aber Ringe finde ich in der Lehre immer wieder faszinierend, weil die so komisch sind. Die sind einfach seltsam und unintuitiv und es passieren die schrägsten Sachen, die man sich woanders einfach nicht vorstellen kann.
Ja, und Ringe sind auch einfach zu groß.
Ja, irgendwie schon. Gut, ein paar Dinge werden gleich sein, was so die, was unsere Herangehensweise betrifft. Es wird immer noch so sein, dass die Vorlesung sehr klar in Kapitel gegliedert ist. Es wird eine deutliche Nummerierung geben. Ich werde immer sehr klar machen, worauf ich mich wann wie beziehe. Ich hoffe, dass es mir gelingt, klar zu machen, wann Sie Wissen aus der linearen Algebra einfach benutzen dürfen. Das ist deshalb relevant, weil da ja in der Vorlesung bestimmt Leute sitzen, die nicht bei mir lineare Algebra gehört haben. Da müssen wir erstmal gucken, was ist die gemeinsame Basis. Oh ja, wir werden
auch in den Übungen gleichsam viel Wert darauf legen, dass Sachen ordentlich formuliert sind.
Genau, genau, genau. Es gibt, ich kann das gar nicht oft genug sagen, diese Pingeligkeit, die Sie inzwischen von mir und den Leuten, die mit mir arbeiten, erkennen, die bleibt in der Algebra natürlich genau gleich. Denn unsere Philosophie ist immer noch, dass man am Anfang einmal sehr ordentlich lernen sollte, wie man erklärt und wie man korrekt aufschreibt und wie man logisch ordentlich und sauber arbeitet. Denn wir denken, dass man dann später immer noch schlampen kann. Es ist viel einfacher, später zu schlampen, wenn man es vorher einmal ordentlich gelernt hat. Und spätestens, wenn man mal einen kleinen Vortrag selber halten soll, dann weiß man das hoffentlich zu schätzen, dass man auf Nachfrage es eben wirklich ordentlich und gründlich kann, dass man auch alles sauber erklären kann. Und natürlich gibt es dann Situationen, in denen man formal nicht so genau ist, wo man Sachen auch nur so skizzenhaft hinschreibt. Das machen wir ja schließlich, wenn wir miteinander reden, genauso.
Ja, ich gehe da auch immer nach den Schlampregeln von Schnabel und Kruczynski.
Was sind die Schlampregeln von Schnabel und Kruczynski? Entschuldigung, Schnabel und Kruczynski waren Dozenten in Kiel. Imke Tuborg und ich haben beide in Kiel studiert, nicht zur gleichen Zeit, aber wir kennen deswegen einige der Leute da. Und jetzt muss Imke Tuborg uns erklären, was diese Regel ist.
Ich weiß nicht, ob ich alle Regeln jetzt hinkriege auf den Punkt genau. Ich muss noch einmal, müsste sie einmal nachlesen, aber es geht im Wesentlichen darum, dass man halt nur dann schlampen darf, wenn man auch wüsste, wie man das ausdrückt, wenn man nicht schlampt. Mhm. Ja, man darf auch nur dann schlampen, wenn es wirklich zur einfachen Erklärung hilft. Ja. Also wenn es dann wirklich kürzer ist, dadurch, dass man schlampt.
Genau, und wenn die Leute, mit denen man zu tun hat, verstehen, was man meint.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, dass Schlampen auch tabu ist. Wenn ich mit meinen Studis, die das gerade erst lernen, anfangen würde zu schlampen, wäre das ziemlich unfair, denn die müssen ja eine Chance haben, es erstmal ordentlich zu verstehen. Ja. Genau, aber es zeigt zum Beispiel, dass man in einer fortgeschrittenen Übung, und Algebra ist ja schon so ein kleines bisschen fortgeschritten, dass man da dann manchmal schon so ein bisschen schlampen darf, einfach weil man dann sagt, ja gut, die Studis sind jetzt nicht mehr im ersten Semester, sondern mindestens im dritten, gewisse Sachen wissen die schon und dann ist auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schlampen erlaubt. Aber wie viel geschlampt werden darf, bestimmt der Übungsleiter oder die Übungsleiterin und nicht die Studis.
In der Algebra nur die Übungsgruppenleiterin.
Stimmt, in der Algebra nur die Übungsgruppenleiterinnen. Dann muss ich damit auch noch ein Mann vorkommt sagen, im Tutorium bestimmt der Tutor, das ist Atle, wie viel da geschlampt werden darf. So, jetzt kommen wir zu Thema 3. Welche Themen sind denn in der Algebra wichtig, wenn wir jetzt mal an den Schulstoff denken? In der Algebra sitzen ja sehr, sehr viele Studis, die später mal Lehrer oder Lehrerin werden wollen. Und ich würde sagen, dass die Algebra für diese Leute sogar eine besonders wichtige Vorlesung ist, denn manche der Konzepte spiegeln sich im Schulstoff. Allerdings ist es nicht immer so offensichtlich. So, jetzt interessiert mich, Imke, was denkst du, welche Themen sind das und wie können wir auch die Studis dazu animieren, wie können wir ihnen dabei helfen, diese Zusammenhänge zum Schulstoff zu sehen?
Also ich würde sagen, eher eins der offensichtlicheren Themen ist die Zahlentheorie, wenn man nachher in Z konkret rechnet und da auch wirklich lernt, wie man, dadurch, dass man halt weiß, wie man gewisse Gleichungen leicht lösen kann, auch nette Aufgaben finden kann. Mhm. Die Teilbarkeitsregeln, wenn man die weiß. Also ich meine, es ist als Lehrer einfach notwendig, dass man zur Not einem Schüler auch begründen kann, warum das so ist.
Ja, sehe ich auch so.
Interessanter wird es dann ja bei meinen beiden ersten Lieblingsthemen, also beim Thema Körper und beim Thema Ringe und Ideale. Das ist halt ein bisschen abstrakter, aber jetzt muss man mal überlegen, was macht man eigentlich in der Schule? In der Schule, wenn es algebraische Themen sind. Man versucht doch irgendwie Zahlenbereiche zu verstehen. Hm. Und Zahlenbereiche sind ja sowas wie die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen, die ganzen Zahlen, die natürlichen Zahlen. Mhm. Ja, die ganzen Zahlen, das sind Ringe. Mhm. Die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen sind Körper. Mhm. Und das heißt, man lernt da eigentlich wirklich sozusagen, was sind das für Sachen, die wir nachher in der Schule betrachten, von einem höheren Standpunkt aus.
Ja, was sind vielleicht auch die strukturellen Unterschiede?
Ja.
Gewisse Sachen können wir in Z machen, aber in den natürlichen Zahlen N nicht. Ja, warum? Gewisse Dinge können wir in Q berechnen, in Z nicht. Ja, warum? Was steckt denn eigentlich dahinter? Ja.
Ich hatte in Landau eine Studentin. In Landau haben wir eine ähnliche Vorlesung gehabt, nur sehr viel angewandter. Das war eine Vorlesung halt für Grundschullehrämtler und Förderschullehrer, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich hatte eine Studentin, die hat nicht verstanden, wofür Primzahlen da sind.
Ah.
Also wir haben halt wirklich ganz konkret mit Primzahlen gerechnet. Mhm. Das sollte dann schon irgendwie so ein bisschen auf die Idee von Irreduzibilität und Primelemente hinleiten, mhm. aber halt konkret am Beispiel Z. Und ja, sie hatte halt totale Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen. Also sie konnte mhm. irgendwie nicht verstehen, warum man jetzt 13 nicht schreiben kann als Produkt von zwei anderen Zahlen.
Das ist ja spannend.
Also ich musste ihr wirklich die Aufgabe geben, versuch, rechne mal alle mhm. Möglichkeiten aus und mhm. sehe, dass da wirklich 13 nicht darstellbar ist anders.
Ja. Und dein Punkt ist also, dass es ja sein könnte, dass man in der Schule auch mal Schülerinnen oder Schülern begegnet, die ähnliche Probleme ja. haben und dass man irgendwie darauf vorbereitet sein muss, sich da dann Wege zu überlegen, wie kann ich das Konzept Primzahl deutlich machen.
Genau, mir hat es dabei sehr geholfen, dass ich mhm. halt das Konzept von Irreduzibilität und auch von Prim im Kopf hatte, um auch zu sehen, welches der beiden Konzepte jetzt für sie unklar war.
Ah, okay. Moment, das muss ich ganz kurz einmal einordnen für die Studis. Primzahlen in den natürlichen Zahlen haben zwei Eigenschaften, die besonders sind. Und je nachdem, welche davon man verallgemeinert, nennt man die Ringelemente dann prim oder irreduzibel. Wir werden das in der Vorlesung ausführlich besprechen. Das Wort Primzahl legt irgendwie nahe, ja, prim. Aber wenn man sich anguckt, wie wir Primzahlen normalerweise definieren innerhalb der natürlichen Zahlen, dann sehen wir, dass das, was man da benutzt, eigentlich näher am Konzept von Irreduzibilität ist.
Ja.
Und was Imke Tobok gerade gesagt hat, finde ich sehr interessant. Wenn man solche Konzepte vom höheren Standpunkt aus versteht, dann kann man manchmal auf Fragen besser eingehen, weil man nämlich dann mehrere Ideen hat, welcher Erkläransatz da jetzt weiterhelfen könnte oder welche Beispiele vielleicht weiterhelfen können. Sehr spannendes Beispiel, danke. Ja. Haben wir noch mehr Themen, die wichtig sind? Mir fällt spontan noch Quotientenkörper ein.
Oh ja, auch ein sehr gutes Thema.
Quotientenkörper, also so im Bereich Zahlbereichserweiterung, was für Rechnungen kann ich in Z halt leider nicht machen, wie muss ich den Zahlbereich jetzt vergrößern und das kann man übertragen, generell auf Ringe mit gewissen Eigenschaften und dann hat man das Konzept von Quotientenkörpern, um einen Ring quasi zu vergrößern, also um einen Körper zu basteln, der diesen Ring enthält und im Körper, wissen wir ja, kann man einfach besser rechnen, man kann mehr Rechenoperationen machen, als einfach nur in so einem handelsüblichen Ring. Und in der Schule sehen wir das beim Übergang von den ganzen zu den rationalen Zahlen.
Und da haben ja auch sehr viele Schüler sehr große Probleme.
Ja, ganz genau. Und spätestens, wenn man dann so Fragen kriegt, und hier sitzt, also ich war so eine Schülerin, die dann so komische Fragen gestellt hat, spätestens, wenn man dann auf einmal so eine Frage kriegt, wie, ja, ist denn jetzt ein Halb wirklich dasselbe wie zwei Viertel, dann sollte man genau wissen, wovon man da redet. Und selbst wenn man den Schülern und Schülerinnen dann nicht die Antwort gibt, die wir hier miteinander besprechen würden, hilft es doch zu wissen, was da jetzt eigentlich mathematisch genau dahinter steckt. Und dann kann man sich mal überlegen, was davon kann ich wie in der Schule erklären und wie erkläre ich das auch altersgerecht in den verschiedenen Klassenstufen, wo das Thema vorkommt.
Oh ja, erklär mal zwei Geschwistern,
ja.
dass eine halbe Pizza das gleiche ist wie zwei Viertelstück Pizza.
Zum Beispiel. Also,
das ist bestimmt nicht fair geteilt bei den meisten.
Ja, also das ist für mich tatsächlich noch so ein Herzensthema, weil ich auch den Eindruck habe, dass da manchmal oder dass es mir in der Vorlesung manchmal nicht gelingt, die Bedeutung und den Kontext Schulstoff da so herauszustellen, wie ich das eigentlich gerne möchte. Manchmal ist es Zeitmangel, manchmal ist es auch einfach nur, dass ich in dem Moment nicht dran denke, das so doll zu feiern, wie ich das eigentlich möchte, wenn ich jetzt die Bedeutung anschaue. Wir werden Sie immer wieder ermutigen, das zu machen. Vielleicht fallen uns auch die ein oder anderen Übungsaufgaben oder Workshop-Aufgaben ein, wo wir ganz gezielt auf solche Zusammenhänge hinweisen können, denn ich hoffe, dass das für Sie alle interessant ist, vor allem für die, die später in die Schule gehen wollen. So, dann kommen wir langsam zum Ende. Meine vorletzte Frage ist, worauf die Studis denn jetzt schon achten sollten? Immerhin gibt es ja am Ende eine Klausur. Diese Klausur ist die Modulleistungsklausur, die wird benotet. Diese Note geht in die Abschlussnote ein. Das ist einfach was anderes als in der linearen Algebra, wo diese kleinen Klausuren da in der Mitte waren und man musste die nur bestehen. Worauf können die Studis achten? Wie sollte man so im Hinterkopf behalten, wie man sich dann später auf die Klausur vorbereitet? Was ist da wichtig?
Ich würde sagen, die Übungsaufgaben sind halt nochmal wichtiger, weil man bei den Übungsaufgaben auch wirklich lernt, sich schriftlich auszudrücken, was man ja in der Klausur machen muss. Also
ja, auf welche Art Übungsaufgaben sollten die Studis dabei besonders achten?
ich finde die Wahr- oder Falsch-Aufgaben immer sehr hilfreich dafür. Mhm. Also, weil das halt so kleine Sachen sind, die in der Klausur könnten ja solche Aufgaben auch drankommen, dass man auf halt jeden kurz Fall begründen soll, warum irgendwas geht.
Ja.
Ja, und dann gibt es halt auch ein paar Übungsaufgaben, wo man eigentlich schon weiß, ja, so ähnlich kann dann auch eine Klausuraufgabe sein. Konkret kann ich da jetzt, glaube ich, nicht sagen, bei dieser Formulierung schreit das danach.
Ja.
Aber da kann man ja mal zu den Übungen gehen und vielleicht sagt ja der eine oder andere Übungsaufgabe, Übungsleiter, oh, das ist ja...
Die eine oder andere Übungsleiterin.
Oh ja, stimmt, die eine oder andere Übungsleiterin. Ja. Und das ist ja eine Aufgabe, die würde sich ja auch sehr gut als Klausuraufgabe eignen,
genau, das meine ich. So oder so ähnlich, auch bei den Workshop-Aufgaben ist immer mal was eingestreut, was ich so ähnlich auch schon in Klausuren benutzt habe. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzufragen. Es gibt so Themen, so wie die in der Vorlesung vorkommen, sagt einem da der gesunde Menschenverstand schon, das kann Frau Waldecker so nicht in der Klausur abfragen, denn dann sind wir 2 Stunden nur damit beschäftigt. Aber es gibt sehr viele Themen, die man schon in Klausuraufgaben verpacken kann. Kein Thema wird ausgeschlossen, alles kommt dran. Und es lohnt sich schon, denke ich, sich so diese Argumente anzugucken. Das Rechnen ist das eine, das kommt natürlich auch ein bisschen vor, aber eben nicht so viel, wie man denkt. Und im Vergleich zu einer linearen Algebra-Klausur würde ich sagen, ist eine Algebra-Klausur weniger rechenlastig, sondern da wird mehr argumentiert, oder?
Ja, also gerade wenn so ein Thema neu anfängt und man die ersten kleinen Lemmata beweist, die ersten grundlegenden Eigenschaften, sowas muss man in der Klausur einfach auch schnell machen können.
Genau, das sehe ich auch so. Und Sie sollten immer dann aufmerksam werden, wenn die gleiche Art Argument mehrmals vorkommt. Also wenn so gewisse Tricks, gewisse Anwendungen von Lemmata mehrmals kommen, dann sollten bei Ihnen so Glocken schrillen nach dem Motto, okay, das kommt garantiert in der Klausur irgendwie dran, weil das anscheinend wichtig ist. Das haben wir jetzt oft gemacht.
Wo wir wieder bei Teilen heißt umfassen werden.
Wo wir wieder bei Teilen heißt umfassen werden, genau.
Eine Sache möchte ich dazu aber auch unbedingt noch sagen, weil das so ein typischer Fehler ist, der uns jetzt häufiger schon in der Algebra passiert ist. Viele Leute unterschätzen die Klausur von der Algebra. Die denken, es ist so eine ähnliche Klausur wie in der Linearalgebra. In der Linearalgebra war ich auch immer gut, also kriege ich da auch eine gute Note. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Klausuren in der Linearalgebra so gestellt sind, dass man abprüft, ob jemand bestanden hat.
Ja.
Und in der Algebra müssen wir ja auch gucken, wer hat eine 1-0, wer hat eine 2-0, wer hat eine 3-0 und wer hat das gerade bestanden. Das heißt, die Aufgaben in der Algebra-Klausur sind halt auch ein bisschen anders.
Genau, wir müssen besser differenzieren können. Wir müssen in der Lage sein, daran, wie die Person gearbeitet hat in der Klausur, auch eine Abstufung bei den Noten zu sehen. Wir müssen da Entscheidungen treffen. Und das heißt, dass die Algebra-Klausur auch auf jeden Fall mehrere schwierige Aufgaben beinhaltet, die vielleicht nicht alle Studis lösen können. Und davon darf man sich dann nicht abschrecken lassen. Umgekehrt reicht es eben nicht, wenn man nur ein paar Rechenaufgaben lösen kann. In der linearen Algebra reichte das häufig zum Bestehen, wenn man gut rechnen konnte. Wie viele von Ihnen wissen, kommt man damit nicht in der mündlichen Prüfung durch. Einige haben gemerkt, dass wenn man gut rechnen kann, dass es dann trotzdem noch knapp werden kann, die Prüfung zu bestehen. Man muss mehr können. Und in der Algebra-Klausur ist es auf jeden Fall so. Wenn man da nicht argumentieren kann und wenn man nicht kurz und knackig korrekt Sachen hinschreiben kann, Argumente hinschreiben kann, dann hat man da keine Chance. Wir geben uns bei der Erstellung der Algebra-Klausur auch extrem viel Mühe. Das dauert richtig lange. Die Klausur selber ist auch richtig lang. Die geht 2,5 Stunden, nicht nur 90 Minuten. Sie haben dann da ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Aber es kommt da wirklich mehr drauf an, gut aufzuschreiben, sauber, einigermaßen schnell zu sein und kleine Fehler, die dann in der linearen Algebra-Klausur nur dazu geführt hätten, dass es vielleicht knapp wird, die können in der Algebra-Klausur extrem ärgerlich werden. Viele kleine Schusselfehler können in der Algebra-Klausur einen massiven Einbruch bei der Note zur Folge haben. In der linearen Algebra-Klausur hätten wir dann gesagt, ja, okay, so ein paar Schusselfehler, aber die Person hat bestanden, okay, um was anderes geht's nicht. Aber in der Algebra, da gucken wir wirklich genau hin, denn wir müssen uns entscheiden, wir müssen Noten geben. Deswegen können wir Ihnen wirklich nur den Rat geben, bei den Übungsaufgaben schon zu gucken, wie kann ich hier wirklich besonders gut, besonders sauber, besonders zügig aufschreiben. Denn das ist das, was Sie trainieren müssen für die Klausur, um da eine gute Note zu bekommen.
Und da muss jeder individuell für sich gucken, was er braucht oder
ja,
sie braucht. Also
genau.
Manche müssen halt präziser werden, ordentlicher.
Mhm.
Die schlampen zu sehr in ihrem ja. Bauchschub, führen keine Variablen ein, vergessen Spezialfälle.
Ja.
Und andere haben das Problem, dass sie Romane schreiben.
Mhm. Und das dauert manchmal so zu lange.
Das ich stimmt. liebe das bei Übungsaufgaben, wenn das alles so schön Schritt für Schritt
ja.
erklärt ist und man eigentlich diese 10-seitige Sache nur durchlesen muss und überall sagt, ja, ja, ja,
ja.
Aber in der Klausur ist das halt tödlich.
Das stimmt. Und genauso ist es in der Klausur tödlich, wenn man sich bei einfachen Argumenten oder bei Rechenaufgaben dann verhaspelt und da viel zu viel Zeit verliert. Das ist sehr gut, was Imke Tobok da gerade gesagt hat. Die Klausur ist am Ende eine sehr individuelle Sache. Sie sitzen da alleine. Sie müssen also jetzt mit den Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben und mit Ihrer Selbsteinschätzung überlegen, welche Fähigkeiten muss ich jetzt anfangen zu trainieren, damit ich dann im Februar, wenn die Klausur geschrieben wird, fit bin. Und wir haben jetzt mehrere Punkte angesprochen, die da wichtig sind. Sie können natürlich auch mit uns dazu nochmal ins Gespräch kommen und sich da beraten lassen oder sich gegenseitig helfen. Machen Sie das bitte unbedingt. Wichtig ist nur, rechtzeitig dran zu denken, denn es gibt Fähigkeiten, die kann man nicht innerhalb einer Woche trainieren. Das funktioniert nicht. Da muss man auf jeden Fall früher anfangen. Das ist auch einer der Gründe für diese Podcast-Folge. Wir haben uns gedacht, dass wir einfach mal ausprobieren, was passiert mit den Studis, wenn wir ihnen ziemlich zu Beginn schon manche dieser wichtigen Sachen sagen und nicht erst im Laufe des Semesters, wenn alle schon im Stress sind und vielleicht auch nicht mehr richtig zuhören. Und wir sind sehr gespannt, was passiert, also wie sie darüber jetzt nachdenken, was für Fragen sie vielleicht noch haben. Und ob sie in der Lage sind und auch willens, manches von dem, was wir hier vorgeschlagen haben, dann schon umzusetzen. In der Art und Weise, wie sie die Übungsaufgaben bearbeiten und wie sie da mit Rückmeldungen umgehen, können sie schon extrem viel Einfluss darauf nehmen, wie gut sie sich auf die Klausur vorbereiten. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Ich habe jetzt noch die Kategorie und sonst so. Was fällt uns noch ein? Du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dass man die Algebra-Vorlesung quasi als großen Trailer sehen kann für Spezialvorlesungen, die später kommen. Das kann ich nur bestätigen. Wenn Sie richtig Spaß haben wollen mit den Themen der Algebra, dann hören Sie unbedingt danach noch sowas wie Galois-Theorie oder Zahlentheorie oder Gruppentheorie, denn da feiern wir diese ganzen Konzepte so richtig und es greift auf einmal ineinander und man merkt auf einmal, warum man dieses ganze Zeug über Polynomringe bewiesen hat. Wirklich toll, ich kann da gar nicht genug für werben und natürlich halte ich im Sommersemester dann auch irgend sowas Spezielles. Halten Sie die Augen offen. Imke, ja, was fällt dir noch ein?
Ich ergänze nur noch, wenn man dann merkt, dass man ein Thema aus der Algebra so richtig gerne mag, kann man darüber natürlich auch einen Vortrag halten im Proseminar oder Fachseminar, was dann auch noch
ja, angeboten wird. Sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Hinweis. Im Sommersemester findet dann ja auf jeden Fall im Anschluss an diese Algebra-Vorlesung ein Proseminar statt. Das heißt, für diejenigen, die gern dieses Kombimodul Algebra plus Proseminar machen wollen, gibt es dann da was?
Oder für Lernender.
Und genau, ich wollte das gerade so trennen. Also einmal haben wir halt Algebra plus Pro-Seminar und dann später das Fachseminar. Das ist bei den Bachelor-Leuten. Und dann kann man im Sommer auf jeden Fall schon mal den Pro-Seminar-Teil machen. Und bei den Leuten, die auf Lehramt studieren, da gibt es ja auch Seminare, die belegt werden müssen. Und auch da kann man sehr gut aufbauend auf der Algebra sich Themen aussuchen. Das heißt, wenn Ihnen da irgendwas gut gefallen hat und Sie denken, ja, da würde ich gerne was Fortgeschrittenes zu machen und dazu einen Vortrag halten, gleich ein Lesezeichen setzen und dann zum Sommersemester hin darauf achten, was für Seminare und was für Proseminare bieten wir an. Alles, was wir machen, ist immer für alle Studiengänge offen. Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie zahlreich in unsere Pro- und Fachseminare kommen. Was wollen wir den Studis noch mitgeben? Haben wir noch ein Schlusswort?
Algebra kann richtig schön sein, aber man muss aufhören, zu linear zu denken.
Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Spaß bei der Algebra-Vorlesung. Und jetzt ist die Herausforderung, gleichzeitig ein bisschen mit Ihnen zu reden und um meinen Schreibtisch rumzulaufen, damit ich die Abschlussmusik starten kann. Moment, hier muss erstmal die Lautstärke noch passen. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen funktioniert hier. Und dann gibt es jetzt noch die Abschlussmusik. Und ich sage tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge. Oh, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Imke, die als Gast und als Mitrednerin mir in dieser Podcast-Folge zur Seite gestanden hat. Danke, Imke.
Ja, bitte. Und tschüss.
Tschüss.